eine 5 auf die 0. Es geht 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Das war so gruselig synchron gerade bei mir.
Ja, voll.
Wir sind NSYNC, wie Boybands aus den 90ern.
It's gonna be May.
Ich hätte das gerne alles schon drin, aber das ist ein bisschen unprofessionell. Das heißt, ich mache doch noch eine richtige Anmoderation. Und mit diesem wunderschönen Intro begrüße ich euch in der neuen Folge Sendung mit den gelben Leuten. Diese Stimme hier gehört zu Lukas Voll und die Stimme, die ihr gleich hören werdet, gehört zu meinem noch viel fantastischeren und wirklich grandiosen Co-Moderator Max Nikolas Maria von und zu Nachtsheim. Hi Max.
Das ist meine Stimme. Das ist meine Stimme. Hallo.
Du hast eine Stimme und du weißt sie zu nutzen.
Natürlich. Ich habe diesen Radiohaucher jetzt drauf. Und jetzt spielen wir euch Phil Collins. Viel Spaß. Fasst euch nicht so viel an. Hallo Lukas.
Ach, hi Max. Ich habe gerade überlegt, ob es GEMA-Probleme gibt, wenn wir so die ersten 10 Sekunden von Another Day in Paradise jetzt so leicht reinfaden lassen würden. Und dann so Radio ja. Gelbe Leute, hier schalte ich ein. So eine ganz schlimme Free-Word-Break noch rein.
Oh. Ja, sowas, diese Typen, diese generischen Radio Mottos.
Ey, das war das Schlimmste.
Die besten Hits von gestern und morgen.
Ich habe ja in diesem Ausbildungsradio mal einen Sommer, dann auch live gesendet. Und da war mehr oder minder das Ding, nach jedem Song muss so ein kurzer Slogan rein. Und die waren alle so schlecht. Und das war wirklich das Unangenehmste an dem ganzen Prozess, immer dieses Ding so reinzuschieben und sich zu denken, scheiße, ey. Ah ja, gut, muss ja sein.
Also diese Dogmen des Radios, ne? Die sind so überholt. Aber ich finde es ja auch schon fast schön, dass man diese ganzen Sachen einfach aufrechterhält. Aber sie sind so nicht mehr zeitgemäß. Wenn man Radio hört, denkt man sich immer noch so, ihr macht es einfach wirklich noch wie vor 20 Jahren. Es hat sich nichts geändert im Radio.
Es, Radio nicht wird einfach zu seinem eigenen geändert. Museum. Ich finde es super spannend. Weil du kannst dir angucken, wie war Rundfunk vor 20 Jahren und es ist so wie heute. Nur wird seltener auf Podcasts hingewiesen.
Das ist krass. Ich hab ja da vor ein paar Jahren mal diesen Radio gemacht für UFM und Funk. Und dann war ich ja auch manchmal bei UFM, weil wir das da immer aufgezeichnet haben. Ja. Und saß immer in diesem Studio mit diesen sehr guten Mikrofonen und mit meiner Co-Moderatorin, die ich sehr, sehr gemocht habe. Und wir hatten da schon Spaß dran gehabt an dem Format, auch wenn ich es nachträglich ja gehasst habe. Aber generell so, also diese Podcasts, auch die haben das halt auch da nicht verstanden. Ne? Mhm. Also nicht die Leute, mit denen ich da direkt gearbeitet habe, so, die hatten natürlich irgendwie da Bock drauf, aber der Rest war halt so, die von außen waren halt so, aber das ist doch gar kein Radio. Und Radio muss doch nur 3 Minuten sein. Und Radio muss doch so sein und so. Und so. Und da muss man doch so reden und kann doch so Sachen gar nicht sagen. Und der Satz muss doch so gesprochen werden. Und da waren wir so, Mann, ey, das ist ganz krass, wie eigensinnig hängen geblieben die Denke von Radiomachern ist.
Das hält sich halt auch unerbitterlich. Also gerade so dieses, die zwei Sachen, die mir am meisten aufgefallen sind, sind, ja, das, die Aussprache, mega wichtig. Auch in Hessen, das SCH und CH muss super klar sein, weil, also tatsächlich beim HR wurde mir damals bei einem Sprechtraining gesagt, dann kriegst du eigentlich sonst keine Radiofreigabe, wenn du das nicht genau, also wenn die Kirche nicht die Kirche ist und die Kirche, weißt du? Mhm. Und dann hörst du dir so, also Deutschlandfunk an oder Deutschlandfunk Nova oder was auch immer, so die modernsten Sachen, die du im Radio noch finden kannst. Und denkst dir, ja, da gibt keiner auch nur irgendeinen Fick drauf.
Und ist ja auch nicht wichtig.
Nee, aber ich fand das immer ganz schön. Ich habe da ja wirklich auch viele liebe Leute kennengelernt. Und wo so gelbe Leute losging und wir dann unsere 1,5-Stunden-Folgen hatten, wo es dann um eine 20-Minuten-Simpsons-Folge ging, sind da auch schon so zwei Welten aneinander geschlagen in meinen Instagram-Nachrichten. So ja, lange redet ihr da drüber. Ja, kein Problem. Wir können auch 2 Stunden.
Die haben noch nicht von Radio Nukular gehört, Leute.
Nee.
Da hab's auf jeden Fall, da würde die aber ordentlich nochmal Augen machen. Ihr redet da 7 Stunden über die PlayStation 2.
Wie oft du bei Radio Nukular diese kleinen Slogans immer wieder einspielen müsstest.
Ja. Das wäre auch toll. Oh. Radio Nukular. Einfach stark. Nur sowas.
Aber auch ein toller Slogan, ja.
Radio Nukular. Super cool. Knorke und gut.
Ich meine, es geht ja um Retro-Themen. Vielleicht kommt irgendwann auch die große Radio Nukular-Episode zu Radio.
Ja, ich glaube, hat nicht Dominik, haben es auch mal irgendwas im Radio gemacht? Keine Ahnung.
Ich meine,
auf jeden
ja.
Fall die perfekte Radiostimme. Würde mich auch nicht wundern, wenn der irgendwann nochmal in seinen alten Tagen nach Nukular da sitzt und wirklich Radio macht.
Oh, aber so ja, HR1 Late Night Show, das sehe
genau,
ich.
Genau, so eine HR1. Und dann rufen wir immer so Leute an und er ist immer so, ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen, da weiß ich nicht.
Genau.
Kann ich jetzt auch nicht so viel helfen, aber klingt erstmal nicht so gut.
Nö, aber trotzdem jetzt für Holger aus Krefeld die Bee Gees.
Ja. Di. Naja, jetzt haben wir ganz schön lange über Radios geredet, aber wollen wir heute über Simpsons reden, beziehungsweise heute ist May the 4th an dem Aufnahmetag,
genau.
Hört es einen Tag später, heute ist Star Wars Tag, der 4. Mai, im Englischen May the 4th be with you, deswegen auch erstmal noch dir einen schönen Star Wars Tag, lieber Lukas.
Dir auch, Maxi, ich habe ganz vergessen zu gratulieren.
So. Ist ja wirklich einfach Top 3 Franchise in meinem Leben, vielleicht die 1, wahrscheinlich ist es die 1.
Ich würde auch sagen, es ist schon die 1.
Also ich liebe die Simpsons, aber bei den Simpsons liebe ich halt einfach nur einen gewissen Teil. Und das ist so Staffel 2 bis 10. Und bei Star Wars liebe ich halt einfach irgendwie alles.
So. Ich glaube, das würde ich bei mir gar nicht mal so sagen, aber das Ding ist halt einfach, Star Wars hat mit mir nochmal auf einer ganz anderen Ebene was gemacht. Ich habe als Kind jahrelang geträumt, eine Figur in Star Wars zu sein. Ich habe nie geträumt, eine Figur bei den Simpsons zu sein.
Ja, das ist natürlich was, also man kann es ja auch, glaube ich, einfach, außer dass es Franchises sind, kann man es auch gar nicht so sehr vergleichen. Die Simpsons haben halt meinen Humor geprägt,
genau. Ich
kann nichts anderes, so. Und das kann man wirklich über sie sagen, da sind sie Top-Anwärter noch vor meinem Vater und so.
Ich glaube, einzige Gemeinsamkeit sonst ist nur, gehören beide jetzt Disney.
Sie gehören jetzt beide Disney und heute sind sie tatsächlich sehr, sehr verschmolzen, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber ja, Star Wars war halt einfach mal eine ganz andere Welt, ne? Das war halt einfach so. Und bei Star Wars kommt ja auch irgendwie alles. Ich finde mir, Star Wars ist ja nicht nur die Filmwelt, sondern auch das Ganze drumherum, das Fantum. Mhm. Auch was das emotional mit Fans macht, im Positiven wie im Negativen. Die ganze Merch-Maschinerie dahinter.
Ja.
Ich meine, Star Wars hat Merchandise quasi erfunden. Das ist halt einfach so, da sind so viele Dinge dabei, die mich faszinieren, auf so vielen Ebenen. Und ich habe es ja vorhin auch getwittert, aber ich meine es halt auch so, da kann einfach noch mal was Neues kommen und dann, also ich meine, du hast ja gesehen, wie es bei Mando war, also bei uns beiden. Das war ja wirklich, als wir diesen Talk gemacht haben, dieses We Have Spoken, das hat schon einen Impact auf mein Leben, den hat jetzt ein Falcon Winter Soldier und eine WandaVision nicht in dem Ausmaß.
Das stimmt, ja.
So, also das schafft dann auch nur Star Wars und so, dass man dann irgendwie da sitzt und 50 Minuten heult in der letzten Folge und überhaupt nicht mehr klarkommt auf sein scheiß Leben, das schafft halt das so.
Da vielleicht,
und dass ich Leute die Fresse einschlagen will, wenn sie sagen, dass der Film Episode 8 kacke ist. Das schafft auch kein anderer Film.
Das ist richtig. Auch das ein zu unterschreibendes Statement meinerseits. Jetzt ist die Frage aber, weil mir geht's heute tatsächlich so, bist du auch so ein bisschen unangenehm aufgeregt, weil jetzt diese Bad Batch-Serie kam und du aber mit Clone Wars noch nicht durch bist?
Also, ja, ja. Aber ich werde die, glaube ich, trotzdem klotzen.
Ich habe es auch überlegt. Ich war wirklich kurz davor, so einen ganz schlimmen, weiß nicht, ich sag jetzt Nerdist, aber kann irgendeine Website sein, die mir dann erklärt, weil diese Folgen muss ich gesehen haben, um The Bad Batch zu verstehen. Ich bin wirklich schon so weit.
Dass sie mir dann muss sagen, man so viel gesehen haben?
Ich habe keine Ahnung, die sind halt schon mal aufgetaucht. Keine Ahnung, wer die Dudes sind. Ich fand der Trailer cool. Und das ist halt Star Wars.
Kennt ihr von denen, weil wir die Spielzeugfiguren verkaufen und Dinger. Einer heißt Crosshair, einer heißt Hunter. Und einer heißt, das hört schon wieder auf.
Aber irgendeiner war so ein Techniker, Fall, das habe ich noch gesehen.
Ich habe vorhin die Funkos gesehen, die sie jetzt angekündigt
haben. Die sind auch ziemlich bestellt. Cool.
Ja, die sind ziemlich cool aus. Wrecker ist auf jeden Fall noch einer. Wrecker ist der große Dicke mit dem bemalten Helm, der sieht mega cool aus. Keine Ahnung, ich werde mir das auf jeden Fall reinfahren. Ja. Ging heute auch los. Heute generell, da sind ein paar Sachen released, ne? Noch so Rundfahrten habe ich gesehen.
Stimmt, ja.
So, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Es klingt aber so, als wären das die Fahrten aus der, aus dem, wie heißt das? Dieses Star Tours aus Disneyland und Disney World.
Das so kann das sein. Aus. Ich habe aber auch noch nicht geguckt. Ich habe heute Star Wars-mäßig nur das große Crossover gesehen. Also das Maggie Simpson-Crossover.
Was natürlich auch für unsere Aufnahme der Folge wie gemacht ist heute natürlich.
Das stimmt allerdings. Hast du davor noch was oder wollen wir wirklich schon nach 9 Minuten ins Thema einsteigen?
Wir können gerne mal da rein.
Cool. Gehen wir ganz langsam ins Thema. Ist immer noch ein bisschen themenfremd, weil ist auch Star Wars. In Maggie Simpson in Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen. So der deutsche Titel. Mhm. Ey, und das sind doch einfach nur 3 Minuten Spaß.
Das sind einfach nur 3 Minuten Spaß. Und 3 Minuten viel Pause drücken und gucken, was da so passiert.
Also
die Story ist halt komplett scheißegal.
Absolut.
Also das ist ja eh anscheinend jetzt das Prinzip dieser Kurzfilme, dass Maggie halt immer irgendwas macht. Mhm. Es ist jetzt der 3. in Folge.
Genau.
Es gab schon mal einen in der Kita, der 1., der kam vor ein paar Jahren, der ist jetzt auch dann letztens auf Disney Plus gekommen. Dann gab es noch mal einen, der war meiner Meinung nach nicht so doll, also der gerade genannte, der Kita-Film.
Genau.
Dann gab es den, wo sie sich verliebt in diesem Park, dieser Romance-Film.
Der war echt süß.
Der war sweet, der war gut. Der war auch frischer gemacht. Der andere war aus einer Zeit, wo die Simpsons nicht so gut geschrieben waren.
Mhm.
Der war aus einer Zeit, wo die Simpsons wieder besser geschrieben sind. Und ja, heute hat man sich gedacht, naja, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit der Star Wars-Lizenz uns auszutoben. Ja, machen wir mal 3 Minuten und machen einfach alles rein, was geht.
Also auch wirklich so im Hintergrund, du hast dir doch nur gedacht, okay, wir haben einfach die Lizenz für alles, das heißt, wir packen alles als Referenz rein.
Ja, natürlich.
Ich habe angefangen und habe so gedacht, also ich bin bis zur Szene gekommen, wo sie vor der Kita halten, wo ich dann gesagt habe, nee, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir hier jetzt Referenz draus schreibe. Da sind wir 4 Jahre beschäftigt und ich habe 2-mal einen Burnout gekriegt. An 3 Minuten Film.
Ja. So ging es mir auch. Ich habe auch gedacht, ich mache jetzt keine Notizen, weil es so viel Input war. So. Aber ich kann schon mal sagen, es gibt 2 Lieblingsgesichtsausdrücke. Das ist Baby Jar Jar, der am Anfang in dieser Gruppe sitzt, der einfach nur sich so freut und sehr dumm guckt.
Den ich nur durch dich gefunden habe.
Der völlig grenzdebile Ewok. Der Ewok beim Sandwich machen zuguckt rechts. Der steht und guckt einfach so.
Während der Ewok ist doch da, glaube ich, während Obi-Wan Kenobi hier Brote schneidet.
Genau, mit Haarnetz im Übrigen.
Genau.
Obi-Wan Kenobi trägt dabei Haarnetz.
Ich macht
Sandwiches.
Also für mich persönlich, Highlight war tatsächlich Ashoka Tano, wie sie das Timeout-Carbonit benutzt. Die Leute dann auch die Kinder auf dieses Timeout-Rack zieht. Das fand ich einfach großartig.
Großes Ding. Im Carbonit-Bällebad. Ein Carbonit-Bällebad.
Das war wirklich nur stark. Und ich habe mich irgendwie auch gefreut, dass wieder das böse Baby Gerald aufgetaucht ist als Darth Maul-Verschnitt.
Ach. Als Darth Maul-Verschnitt, der dann am Ende sogar Maggie stürzt.
Ja.
Mit einem Regal, auf dem 7 Zwergefiguren stehen, wo man sich gedacht hat, naja, dann lass uns doch nochmal, wenn wir schon hier Disney mashuppen, dann lass uns nochmal das Franchise mit reinbauen. Wir dürfen ja, wir sind jetzt bei Disney.
Das war schon nur so ein Power-Move, oder? Das war nur, um zu zeigen, hey, wir haben auch theoretisch noch alle alten Disney-Lizenzen. Wir zeigen es euch mit den Staaten im Schrank.
Das war so richtig, wir könnten. Das macht hier keinen Sinn an dieser Stelle, aber wir könnten. Und dann mochte ich auch die Rules of Star Wars sehr gern.
Ey, so. Rule number 2, no handrails.
Ja, ach, das war, jeder Film braucht mindestens 2 Sonnenuntergänge.
Ja.
Beziehungsweise Sonnenaufgänge.
Und endet ja dann auch noch mit dem schönen Sonnenuntergang. Was mir auch.
Und auch dieser Tod von dem Baby, der Tod von Maggie, der dann auch nochmal war, so, diese Kurve von Disney Corporation, so geht nach unten.
Ja, genau, wo der Aktienindex so fällt.
Ja, ne? Ja, wo man auch so denkt, so, oh, das ist ja auch eigentlich ein ganz gutes Zitat, das ist ja schon mal so ein bisschen so ein, ich glaube tatsächlich, als nach der letzten Folge Mando waren auch alle so, also ich weiß ja aus eigener Sicht, dass ich mir dachte, und was mit jetzt, der kommt aber schon wieder, ne? Genau. Was denn mit dem Merchandise?
Und ich meine, was wir ja alle als zusätzlichen Stress seit Dezember 2020 mit uns tragen, dieser Gedanke ist ja noch nicht aufgelöst.
Naja.
In schwachen Momenten nachts fragt man sich noch, was macht Grogu eigentlich gerade?
Ist ja schon bei Luki, was machen die eigentlich?
Ja.
Bei einem anderen Luki halt, nicht bei meinem Luki.
Auch ein bisschen dein Luki.
Ein bisschen auch mein Luki. Ich fand das alles ganz süß. Also ich meine, das hat natürlich absolut keinen Mehrwert, hatte diese 3 Minuten, aber brauchst du auch nicht. Also ich habe das geguckt und hatte eine sehr schlechte Laune vorhin. Und danach ging es mir ein bisschen besser, weil ich so war, so, das ist süß.
Das ist eine super kleine, sweete Geste zum 4. Mai.
Ja, es war wirklich einfach nur so, wir schreiben euch auch noch einen kleinen Liebesbrief für diesen Tag. Und das fand ich irgendwie so... Fand ich irgendwie gut. Und natürlich war das Main Event dann heute Bad Batch, die Staffel, die dann gestartet hat, die erste. Aber.
Genau, da reden wir jetzt ja auch gleich drüber. Wir haben uns entschieden, wir canceln Simpsons für heute, wir machen Bad Batch.
Wir canceln auch generell die Simpsons, Leute.
Gelbe Leute, jetzt ein Star Wars Podcast.
Hast du. bist du eigentlich darüber informiert, was für Figuren alles inzwischen so gecancelt sind in der Popkultur? Also Cartoon-Figuren? Ich habe ja letztens erfahren, dass Pepe Le Pou, das stinkt ja aus den Looney Tunes gecancelt wurde wegen Rape Culture. Und da bin ich einfach nur vom Stuhl gefallen vor unfassbarem Lachen. Also weil es halt einfach, weil ich mir denke, so, das kann ich ja einfach nicht glauben. Ihr habt wirklich das Stinktier von den Looney Tunes für immer gestrichen. Und die schnellste Maus von Mexiko auch.
Tatsächlich.
Also die sind beide nicht mehr in Space Jam. Und die Pepe Le Pou Figur ist inzwischen so hochgegangen, was Preise angeht von Funko. Weil, weil der halt ja immer so Frauen so andatscht. Und den ja immer so, der ist ja immer sehr aufdringlich, was natürlich auch schon
aufdringlicher, schmieriger Typ gewesen.
Er ist ein ekliger, schmieriger Typ, auch immer noch der, oh, Baby, was willst du, komm mal her. Er war immer sau übergriffig, muss man schon mal sagen. Aber die haben den weggecancelt, der ist raus. Gibt kein Pepe Le Pou mehr. Darf nicht mehr bei Looney Tunes auftreten.
Ich dachte schon, das stinkt ja, hätte was gegen Corona-Impfungen gesagt oder so.
Der hat auch eine Sat.1-Show.
Das ist vielleicht, aber um aus dem Downer-Thema auch schnell wieder rauszukommen. Ich habe eben noch kurz gelesen, dass die Darstellerin von Shuri aus Black Panther ja auch sich anti-Vaxxer-mäßig geäußert haben soll. Also das finde ich jetzt einfach nur traurig.
Wirklich?
Ja, das ist jetzt wirklich so, ich habe in der WhatsApp-Gruppe, es war ein Discord-Chat, das gelesen. Daher alles mit sehr viel Vorsicht zu genießen, aber das will ich eigentlich nicht, weil die fand ich eigentlich schon gut.
Oh mein, ey.
Ich dachte jetzt auch eigentlich,
Cara die macht auch Job gut. Cara fanden wir auch gut, ne?
Das ist auch richtig.
Ja, Mittag ist eine neue Cara-Figur erschienen, die Reste von der Cara-Figur, und die war sofort überall bei allen Großhändlern in Minuten ausverkauft, weil alle halt waren so, das ist ein Game, das ist ein Geldmacher.
Wir gehen halt alle irgendwie davon aus, dass die was wert wird.
Ja. Das ist crazy auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall. Bei den Muppets sind auch Figuren, aber da weiß ich nicht wer. Aber bei Muppets sind auch Figuren gecancelt worden.
Mann, ich hätte jetzt wirklich gerne so eine DIN A4-Liste.
Ja, ich hätte auch mal gerne eine Liste, wer alles gecancelt ist. Also, ich finde es halt, also, es hat natürlich alles so seine Daseinsberechtigung, in Anführungsstrichen, weil die Werte, die da verkauft werden, nicht mehr zeitgemäß sind. Gerade Pepe Le Pou, also das ist einfach, der ist halt einfach wirklich eine Drecksau.
Ja.
Aber es ist halt immer noch so, wenn man sich das mal so nur so vorstellt, dass so dieses blöde Scheiß-Stinktier von den Looney Tunes gecancelt wurde oder die schnellste Maus von Mexiko, Speedy Gonzales, weil er zu sehr mexikanische Klischees veralbert, ist es halt einfach schon auch ein bisschen so,
okay. Es ist halt, also es wirkt halt so krass absurd, weil, ja.
Aber bei Luke Mockridge schaffen sie es immer noch nicht. Naja.
Nee, der ist ja auch eine echte Figur.
Der ist ja auch echt. Der ist ja auch eine echte Figur. Bei Cartoons ist es einfach viel besser. Naja.
Oh Gott. Ja.
Ach ja.
Was mir aber noch aufgefallen ist, das habe ich mir ja aufgeschrieben und das ist ein Fact, der ist, glaube ich, für niemanden relevant, außer für mich. Bei dem Maggie Simpson-Film habe ich den Abspann diesmal auch ganz gesehen. Und dann kommt ja irgendwann dieses wunderschöne Gracie-Films-Logo mit dem in dem Kinosaal.
Da ist jetzt eine Mickey Maus.
Ja! Und ich warte heute so, seit wann ist diese Mickey Maus da?
Weiß ich auch nicht, aber mir ist natürlich auch aufgefallen.
Fand ich irgendwie nett. Und das
am Ende Bart auch nochmal auf die Disney Plus-Seite malt.
Genau.
Your favorites plus The Simpsons. Typischer, eigentlich ein Gürnt-Gag.
Eigentlich
alle
schon.
Meine Freunde sind da. Max ist auch, und Max auch gekommen. Cool.
Hat er vielleicht als Ghostwriter mitgewirkt?
Ja. Ich habe einen Witz, den kann ich unterbringen. Hey, Ring, Ring, Fußball, oder? Jungklopp? Ja, das war auf jeden Fall, da habe ich auch kurz gegrinst. Bei Mickey Mouse mir auch aufgefallen. Ja. Und ich mochte auch die Schlussbilder. Fand ich auch schön. Das vor allem mochte ich, also da hat eine meiner Hass-Szenen aus den Special Editions von Star Wars, nämlich aus Rückkehr der Jedi-Ritter, die Tanzszene in Jabba's Palast, die ja wirklich unnötig dumm ist,
ja,
die hat da wirklich einen kurzen Charme-Moment bekommen, in dem Lisa Simpson da aber gespielt hat. So, dann mit ihrem Saxophon.
Das stimmt.
Das fand ich sweet.
Entschuldigung, ich musste noch ich habe dieses Bild, das hat sich ja gerade auf meine Netzhaut gebrannt, wie Christian Gürnt durch eine Zoom-Konferenz radelt mit den Disney-Vorständen. Das hat sich ein bisschen zu lange in meinem Kopf gehalten.
Ja. Naja, also ich finde auf jeden Fall, Simpsons-Fans können sich das und Star Wars-Fans können sich das sehr getrost angucken.
Ja.
Also da man einfach, das tut überhaupt keinem weh, das macht am Ende auch nichts Neues. Das hat man wahrscheinlich auch morgen schon wieder vergessen, dass man das gesehen hat, aber manchmal muss ja auch nicht alles die Welt verändern. Deswegen fand ich es einfach nur sehr schön. Und zwar heute einfach an diesem Tag, an dem ich leider auch nicht mehr Aufmerksamkeitsspanne hatte, als 3 Minuten mehr irgendwas von Star Wars anzugucken, war das genau das Richtige.
Ja.
Stückchen Häppchen, was mir reingedonnert wurde.
Da hat man mal gute 3 Minuten mit.
Absolut.
Bevor wir zur Folge kommen, habe ich tatsächlich noch so einen kleinen Hinweis, den ich aber auch nur aus der Community gekriegt habe. Und zwar hat John Swartwellian, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Familie früher mal was mit dem Schwarzwald zu tun hatte. Ich weiß nicht wieso. Ist ein krasser Writer bei den Simpsons gewesen, hat vor 20 Jahren da aufgehört und hat seitdem gefühlt nie wieder ein Interview gegeben. Also ich glaube, Yeti-Sichtungen passierten häufiger als Interviews mit diesem Menschen. Und es gibt jetzt seit dem 2. Mai ein sehr, sehr langes Interview beim New Yorker. Das habe ich auch, also es steht jetzt schon in den Shownotes, weil das so gut ist und so schön ist, da geht's halt drum, wie ist er überhaupt in den Job als Comedy-Autor gekommen, wie war das Arbeiten bei den Simpsons, und der hat einfach auch eine witzige Art, die Sachen da teilweise zu erzählen. Geht auch viel so ein bisschen um Humortheorie. Also so ein bisschen so dieser, ich sag mal, das Thema, was uns jetzt schon viel begleitet hat, ist da nochmal aus der Perspektive drin. Und ich habe 2 Sachen, die ich unbedingt mit dir teilen will. Das eine ist wirklich mehr so Fun-Fact-Kategorie. Er hat gesagt, dass er sich Homer, wenn er den geschrieben hat, immer als großen sprechenden Hund vorgestellt hat. Und das finde ich einfach nur A, nachvollziehbar und B, sehr drollig.
Ich find's drollig, dass du das Wort drollig benutzt.
Ich weiß auch nicht, wo das gerade herkam, aber ist schön, dass es da ist.
Einfach nur drollig von dir. Ja.
Ach.
Also, ein Fun Fact.
Genau, 2. Fun Fact. Der hat für verschiedene Sitcom-Formate vorher geschrieben, die es teilweise nie über die Pilot-Episode geschafft haben.
Ach, okay.
Unter anderem hat er für ein Format geschrieben, wo der Darsteller von Doc Brown involviert war, was aber nie gesendet wurde. Und zwar The Dictator. Kennst du das schon?
Nee, das kenne ich nicht.
Aber
die Pilotfolge gibt's oder was?
Mit Christopher Lloyd. Genau, mit Christopher Lloyd. Ich glaube, es wurden 2 Folgen gedreht, die wurden aber nie veröffentlicht. Das Konzept dieser Sitcom ist, Christopher Lloyd spielt einen Diktatoren, der sein Land verlassen muss, zusammen mit seiner Familie und seinem Lieblingsgeneral, und von den USA aufgenommen wird und da in einem Waschsalon in New York praktisch untertaucht. Und das war die Sitcom.
Das ist ja nur dumm.
Ja, es gibt, also ich hab's jetzt leider nicht für dich parat, sonst, ich hätte es dir eigentlich super gern gezeigt. Es gibt 2 Promobilder, wie Christopher Lloyd,
Christopher Lloyd.
Wie der in so einer Fantasie-Militäruniform dasteht und irgendwie so, your dictator needs you.
Wow.
Hat's leider nicht in die Existenz geschafft.
Das ist ja nur wild.
Aber ich find's wichtig, dass die Leute wissen, dass es das gab.
Mann, ey. Okay.
Ja, und also das war's. Ich sag mal, lohnt sich für alle, das zu lesen. Vielleicht auch gerade, wenn wir uns überlegen, welche Folge wir als nächstes besprechen. Vielleicht ist das nämlich eine Swartwellian-Folge. Aber das Lesen würde ich euch denn auch nicht abnehmen wollen. Das könnt ihr ruhig alle mal selbst machen.
Wo kann man das lesen? Sag das mal ganz kurz.
Das ist ein Times-Interview, ne? Ein New Yorker-Interview. Wie gesagt, der Link ist auch in den Shownotes drin. Ansonsten, wenn ihr Swartwelder und New Yorker sucht, findet ihr das sofort. Das ging ganz gut durch. Okay. Ich habe dir jetzt vielleicht doch mal kurz dieses Bild geschickt. Ich
hab's gerade gesehen. Einfach nur Wahnsinn. Dieser Christopher Lloyd, man muss dazu sagen, ist dieses Bild von The Dictator.
Ja.
Ist großartig.
Vielleicht kommt es auch morgen einfach nochmal auf den Instagram-Kanal, damit die Leute, die an die Folge frisch hören, zumindest wissen, worum es ging.
Gerne.
Sowas
machst du immer sehr schön.
Eddie Gelben, Leute.
Eddie Gelben, Leute.
Leute. Also Leute. Ich bin auch gerade einfach Leute. Super viel am Wasser trinken. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wenn so, ja, Eddie Gelben, Leute, Schluck getrunken. Ach, scheiße, da hätte ich noch was sagen können. Egal.
Ach ja, ist ja auch okay. Wasser ist ja auch gesund, Lukas.
Exakt. Auch das...
Also,
Ich wollte gerade sagen, das auch als euren persönlichen Reminder nehmen, wenn ihr den Folge jetzt hört, trinkt mal wieder was. Flüssigkeitsaufnahme ist sehr wichtig.
Ruhig mal ein Schluckchen gönnen.
Genau. Wollen wir in die Folge reingehen? Hast du noch...
Gerne. Ich habe nur gerade ganz kurz, wir hatten gerade wieder diese unangenehme gelbe Leutestille, die wir manchmal haben, weil ich gerade gegähnt habe und konnte absolut nichts machen, außer versuchen, leise zu gähnen.
Und du gähnst dann so leise, dass der alles rausfiltert und ich dann direkt, also ich habe jetzt wirklich direkt wieder einen Puls von 200, weil ich gedacht habe, scheiße, ist mein Internet weg.
Also ich unterdrück das komplett. Ich bin da wie ein Ninja. Ich bin Ninja-Gähner.
Das ist stark. Ich muss sagen, wenn ich gähne, gähne ich so, also dann hat mein Mund praktisch Kopfausmaße. Das kann ich nicht verleugnen. Sehr unangenehm an der Uni gewesen. Morgens 8 Uhr Vorlesung und du gähnst so, dass es gefühlt 200 Leute mitkriegen. Schwierig. Naja.
So halt.
Genau. Nur dann halte ich natürlich, weil ist ja peinlich, noch so die Hand davor und dann hat das auch so ein leichte Echo-Vibes noch, weil es dann irgendwie aus allen Richtungen kommt. Toll.
Fun Fact, ich war noch nie im Hörsaal.
Ey, es ist auch
nicht... Bei der Abschlussfeier meiner Schwester war ich tatsächlich in der Schweiz.
Es ist auch nicht erstrebenswert. Hörsäle sind dafür konstruiert, dass viele Leute reinpassen. Das ist der Pro-Punkt. Kontrapunkt, die denken aber nicht mit. Weil du willst in einem Hörsaal nie in der Mitte sitzen, weil wenn du aufstehen musst, musst du 10 Leute belästigen. Das heißt, du bist aber auch halbwegs früh da, damit du noch einen Platz außen kriegst. Das bedeutet aber, alle Leute, die später oder zu spät kommen, müssen wieder an dir vorbei. Das heißt, du stehst 20 Mal auf, bis dann die Innenplätze gefüllt sind. Es ist ein Feeling. Ist eine Experience. Ja,
glaube ich dir. Ein Feeling, was ich nicht vermisst habe in meinem Leben. Nee. Aber wenn ihr studiert, einfach mega von euch. Weiter so.
Auch hier noch, guck mal, die Leute sollen trinken. Wenn die Leute studieren, mega.
Ey, hier kriegt man noch ein bisschen Motivation für den Alltag mit. Verstehst du? Die ganze Welt geht im Bach runter, aber hier wird man noch ein bisschen motiviert, Leute. Esst mal was, trinkt mal was, geht mal raus, bisschen atmen, bisschen gehen, Uni. Ja, jetzt werdet mal gefälligst aber Bauchemiker oder sowas. Weiß nicht, ob es das gibt, aber ich glaube nicht. Macht mal.
Ich fänd's aber gut, wenn es das noch nicht gibt, seid der erste Bauchemiker. Ihr seid automatisch der beste
Bauchemiker.
Das ist das Tolle, wenn ihr was macht, was noch keiner gemacht hat, ihr könnt nie der Schlechteste sein.
So ist es nämlich.
Und am Ende seid ihr wenigstens immer der Erste.
So ist es.
Die gelben Leute, auch ein Lifestyle- und Mindset-Podcast.
Ja, ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wie wir eigentlich so gut aussehen. Naja, wir können euch mal in unsere Telegram-Gruppe reinholen. Da gibt's noch mehr Tipps für den Alltag. Der Lukas hat ja gestern wieder allein 50.000 Euro gemacht.
Ja.
Und wie? Das verrät euch da.
8 Wochen direkt den AMG geleast. Sofort.
Ja.
Ich brauche vielleicht 10 Meter zu einem Bäcker. Fahre ich mit meinem AMG. Ich kann es mir leisten. Wegen unserer Telegram-Gruppe.
Ich weiß auch immer, wie viel Uhr es ist, weil ich habe 2 Rolex. An jeder Hand eine.
Das ist für die Podcast-Aufnahme immer extrem schlecht, weil egal, wie du in den Arm bewegst, es klimpert immer. Aber was willst du machen?
Man verhakt sich auch mal. Wenn man die Arme so übereinander legt, dann verhakt man sich oft. Und dann läuft man lang im Kreis.
Ich habe da einen kostenlosen Workaround für dich, weil ich trage auch seitdem sehr viel Goldschmuck an den Händen. Und habe jetzt einfach sehr schöne, sehr seltene Lederhandschuhe drüber. Die dämpfen das so ein bisschen ab. Das ist für die Podcast-Atmosphäre ganz gut. Ohne Klimaanlage vielleicht ein bisschen warm, aber hey, wir können es uns ja erlauben.
Hast du immer noch keine Klimaanlage? Naja, du Loser. Gut.
Nee, meine Eigentumswohnung ist noch nicht fertig.
Okay. Ja, in Hanau dauert es ja auch länger.
Ja, Mietmarkt, ganz schwierig. Und wenn
ganz,
halt auch...
Ganz, Mietendeckel ist ja hoch in Hanau.
Ja, da ist also, was da alles los ist. Und bis du dann auch mal so exklusive Wohnobjekte gefunden hast, wie ich sie suche, weil unter 200 Quadratmeter fange ich ja nicht an. Ich brauche ja 4 Funko-Wände.
Dann auch schön mit schönen Ausblick auf die Hanau.
Auf die Hanau.
Ja. Auf die Hanau. Jede Stadt hat auch einen scheiß Fluss, der genauso heißt wie die scheiß Stadt. Ich habe mein Glück einfach gerade versucht.
Nee, muss ich dich enttäuschen. Naja. Wir haben den Main und die Kinzig.
Wo war das letztens nochmal, als wir Stadtland Fluss, Düsseldorf hat die Düssel.
Ja.
Und wo Christian das nicht geglaubt hat, Düsseldorf die Düssel.
Das war so geil. Das war ein guter Stream.
Naja, Leute, jetzt haben wir ganz viel über Sachen geredet, die ihr überhaupt nicht nachvollziehen könntet. Wenn ihr noch da seid, dann seid ihr tapfer gewesen. Und deswegen wollen wir euch jetzt belohnen mit unserer Besprechung zu einer neuen Simpsons-Folge. Also nicht zu einer neuen Simpsons-Folge, aber zu einer Klassiker-Folge, die sich Lukas ausgesucht hat. Und die heißt... Lukas?
Der beliebte Amüsierbetrieb oder Bart After Dark. Ist eine Folge aus 96 beziehungsweise dann 97 bei uns gelandet. Aus der 8. Staffel. Episode 5.
Fünfte Folge oder so?
Genau. Das heißt schon eine der späteren Staffeln. Und ist eine Emmy-preisgekrönte Folge tatsächlich.
Mhm, okay.
Und zwar für beste Musical-Einlage in Action und Unterhaltung.
Dachte ich mir wirklich, das sieht für diese Musiknummer am Schluss.
Die ist ja auch wirklich
We put the spring in Springfield. Das ist ein ganz toller Song. Den mag ich sehr gern. Und ich mag vor allem, was an diesem Song, den kann man mal ganz kurz. Hm? Also, die Folge ist ja erstmal. Nee, ich finde, die ist gut, also die ist großartig, ja. Die ist nicht so super witzig, also die ist natürlich immer noch sehr witzig, aber wir hatten jetzt die letzte Zeit auch Folgen, die wirklich mit Gags überladen waren. Mhm. Und ich finde, die ist so, die hat sehr gut punktierte Gags, aber gar nicht so übermäßig viele. Aber dafür sind fast alle on point, muss man sagen. Also Grandpa kommt in den Club rein, ist gigantisch für mich auch noch. Und March mit der Handpuppe und so ein Scheiß. Diese Musical-Einlage, die ist halt, die gibt so dieser sehr guten Folge so, die ist so das Oeuvre oben drauf. Oh, die wertet die so ganz krass auf, finde ich. Und die,
weil sie ja auch kam total geil alle integrieren, finde ich. Weißt du, ist ja jeder dabei. Außer Marge, die hat ja dann ihre eigene Musical-Nummer. Was den Gag auch
We
nur besser macht.
We just heard this place existed. Das ist meine Lieblingsstelle. Ja. Ach ja, das ist. Wir fassen die Story irgendwie so ein bisschen kurz zusammen. Ich habe mir überhaupt keine Timeline aufgeschrieben, deswegen werde ich nicht Teufel tun, jetzt hier irgendwie Szene für Szene durchzusprechen.
Ich mache eine kurze Plot-Synopsis, ich erkläre kurz, was passiert, und dann gehen wir einfach nur noch auf Highlight-Momente, finde ich, oder?
Absolut.
Und zwar startet es ja damit, dass die Simpsons Fernseh gucken, es gibt ein Öltanker-Unglück und Lisa ist natürlich direkt wieder involviert, weil es geht um den Schutz von Natur und von süßen Tieren, die gerade von Hollywood-Stars gereinigt werden. Also überredet sie sehr, sehr langwierig Marge, dass sie mit ihr zusammen dahin fährt, damit sie eben Tiere reinigen können von diesem Ölunglück. Marge lässt sich breitschlagen, nimmt dann noch Maggie mit, weil, Humor. Und Humor und Bart führen so ein Lotterleben, was dann irgendwann dazu führt, dass Bart mit Milhouse so einen Modellflieger steuert und der auf einem Haus landet, das keiner vorher, also das tauchte vorher halt einfach nicht auf. Das sieht alles sehr gruselig aus, das hat auch so ein bisschen so diesen Geisterhaus-Charme bei den Kindern, also es gibt so Geschichten, wer da angeblich alles drin wohnt. Und dann muss eben der Flieger gerettet werden und Bart macht es auch ganz gut, aber Bart rutscht dann leider ab und zerstört einen sehr kostbaren Wasserspeier dabei. Mhm. Und was ich so sympathisch finde, ist ja, das ganze Problem ergibt sich ja dann daraus, dass Homer Simpson zum ersten Mal in seinem Leben das Gefühl hat, er muss jetzt ein konsequenter und strenger Vater sein und entscheidet jetzt, ja, das arbeitest du ab, ohne mit irgendjemandem darüber zu reden, ohne zu wissen, wohin er seinen Sohn gibt, denn dieses Haus ist kein Geisterhaus, sondern ist halt ein Burlesque-Schuppen, das Maison derrière, das Hinterhaus. Bart arbeitet da, Homer ist es mehr oder minder egal, er kriegt es halt irgendwie nicht mit. Nur irgendwann kommt halt Marge zurück und Marge hat halt ein gigantisch großes Problem damit, dass ihr 10-jähriger Sohn in einem Burlesque-Club arbeitet.
Von dem sie auch noch selber nicht wusste, dass er existiert.
Ja.
Muss man sagen. Und so, eine Figur, die du bis dato noch nicht erwähnt hast, die man natürlich noch erwähnen muss, ist Belle, die Führerin, die Besitzerin Maison derrière. Und die ist großartig.
Die ist fantastisch.
Weil die so abgebrüht ist und die diesen Schuppen so geil leitet, wie so eine richtige Mutti. Also ich will jetzt extra auch nicht Puffmutti sagen, aber sie geht da natürlich durch so, also dieses so Miss Monaco hat ihre Würfel verloren, da nimm die Schätzchen und so Sachen halt so, ne? Die ist da ziemlich abgebrüht und ziemlich cool drin und hat da halt die ganze Zeit die Prominenz von Springfield eigentlich den ganzen Tag versammelt an Männern, die da halt irgendwie die da Karten spielen und ein bisschen Glücksspiel betreiben und halt irgendwie Frauen beim Burlesque zuschauen. Und es wird auch ganz stark betont, dass es kein Bordell ist. Gibt's eine schöne
Szene mit
Jasper und
ja, da wollte ich auch gerade drauf raus, den Gag zwischen Jasper und Abe.
Genau, der nochmal betont, dass es kein Bordell ist. So, das Bordell? Nein! Das Maison derrière, halt jetzt den Mund! das liebe ich sehr.
Ja.
Und weiter im Text. Marge findet das alles gar nicht gut, hast du gesagt.
Genau, Marge findet das nicht gut. Und wer das natürlich überraschenderweise auch nicht so gut findet, ist unsere ganze, ich sag mal, christliche Vereinigung von Moralaposteln, die das Ganze dann auch in so ein Townhall-Meeting tragen. Und da wird dann entschieden auf demokratischem Weg und auch so ein bisschen mehr einfach durch schlechtes Gewissen, weil man vor den vor Leuten wie dem Pfarrer nicht schlecht dastehen will, dass man sich dem Problem annimmt, indem man den Laden niederreißt. Was auch, finde ich, so eine schöne Springfield-Reaktion ist. Okay, wir haben uns entschieden, der Laden muss weg. Fackeln, Mistgabeln, der Laden wird niedergerissen. Und das wird dann nur durch einen fantastischen Song noch gerettet. Mehr oder minder. Also eigentlich schon. Marge hat den Song nicht gehört und hat nicht so viel Kontrolle über ihren Bulldozer, als sie mit dem Gegensong ansetzt. Was dann zu dieser sehr schönen Schlussszene führt, dass Marge dann mit so einer Bauchrednerpuppe von sich selbst im Maison Derrière auftritt, um Geld für die Reparatur wieder ranzubekommen. Und kommt nicht so gut an. Homer bringt diesen wunderschönen Spruch, wo er dann irgendwie zu seiner eigenen Frau schreit. Wie sagt er irgendwie? Langweilig, ausziehen.
Nein. Genau, der Gag zündet nicht. Genau. Und er ruft einfach nur ganz trocken rein, ausziehen. Stimmt. Und dann kommt Bart und sagt, so, Homer, es reicht. Und zieht halt, und das ist so geil, weil die hat so eine geile Geschwindigkeit, die Szene. Und die ist super geschrieben. Also die ist wahnsinnig, wahnsinnig gute Szenengesetzung geschrieben. Ich liebe ganz doll. Das ist eine ganz tolle Timing-Szene. Und die ist vom Gag ganz großartig. Das mag ich sehr gern. Dann ist die Folge eigentlich vorbei. Das ist die letzte Szene, die wir sehen. Das
war's. Und damit hoffen wir, ihr hattet eine schöne Folge mit uns.
Ja, tschüss. Tschüss. Das waren die ganzen Leute für heute.
Nee, es gibt ja, also das war jetzt praktisch der Schnelldurchlauf. Es gibt aber viele schöne, erwähnenswerte Momente. Und das fängt hier, finde ich, sogar schon mit dem Couch-Gag an, weil der relativ berühmt ist. Denn da gehen sie auf das Cover von dem Beatles-Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ein, was ja so krass bunt ist.
Und geiles Cover einfach.
Es ist ein wunderschönes Cover. Meine Eltern hatten das auf Vinyl noch und ich weiß, ich habe das früher sehr oft sehr intensiv angeguckt, weil es da ja auch so 40 Millionen Details drin stecken. Und so ist es beim Simpsons-Cover tatsächlich auch. Also, was hast du da alles? Du hast die Statue von Jebediah Springfield, beziehungsweise den Kopf. Du hast den Fisch Blinky. Was ich super schön finde, du hast eine Flasche von dem Revitalisierungselixier von Simpson und Sohn, wo Homer und Grandpa dieses Quacksalberzeug verkaufen.
Ich will nie wieder eine Hose tragen.
Ja, und das sehe ich jetzt gerade noch, das finde ich absolut erwähnenswert, weil das ja eine Folge war, die ich auf Kassette hatte und verstörend oft gehört habe. Unten am Bildrand ist noch die Bowlingkugel zu sehen, mit der Marge dann gespielt hat in der Folge Der schöne Jacques.
Ah, okay, krass.
Also, ja, die Überspitzen sind noch mit drin. Da sind echt extrem viele Details. Das Cover werde ich dann auch noch mal posten. Da dürft ihr dann auch alle noch mal selbst Details suchen und rausdeuten. Das macht schon sehr viel Spaß. Und das ist ein sehr schönes Design.
Voll, das ist ein ganz toller Couch-Gag. Den mochte ich auch sehr.
Ich habe gerade komplett meinen Faden verloren. Ist aber nicht schlimm. Weil ich habe beim ersten Schauen da auch meinen Faden verloren. Weil in der ersten Szene, und darüber möchte ich mit dir reden, irgendwann geht ja der Fernseher aus und die Kinder schreien so rum. Und ich habe bei Gott nicht verstanden, was die schreien, weil das für mich keinen Sinn ergeben hat. Habe dann Untertitel aktiviert und dann habe ich es gehört. Sie schreien, weil der Gewaltchip einsetzt, als Itchy und Scratchy kommen sollen. Das heißt, der Fernseher schaltet sich wegen zu viel Gewalt einfach aus. Und Homer ist typischer Vater und macht ihn einfach wieder an, ohne zu gucken, was überhaupt passiert. Aber ich fand das Wort der Gewaltchip einfach so weird, dass ich das, glaube ich, dreimal geguckt habe, bis ich es wirklich verstanden habe.
Aber gab es sowas mal? Hat man mal versucht, seine Technik einzuführen?
Ich meine, es gibt so Kindersicherungsprogramme. Ich glaube, die haben natürlich nicht so funktioniert. Also, wobei. Ja, nee, bei Itchy und Scratchy ist es ja schwierig, weil es ist ja in der Kindersendung. Aber ich meine, diese Kindersicherungen haben ja schon funktioniert. Wenn die Serie eine gewisse FSK überschreitet, war halt aus. Und dann musstest du einen Code eingeben. Das funktioniert halt da nicht, weil da ist die Comic-Gewalt ja in der Kindersendung untergebracht. Da, wo sie auch hingehört.
Absolut richtig.
Da muss ich jetzt doch noch mal kurz auf das Interview zurück, weil das fand ich ganz spannend. Um die Art, so wie die Simpsons Humor machen, hat er erklärt, so, dass es diese einfache und relativ brutale Art gibt, Humor zu machen, wie eben bei Itchy und Scratchy. Aber das haben sie ja bewusst in der Serie integriert.
Ja, klar.
Um das auch so ein bisschen zu kritisieren. Und A, hat es denen extrem viel Ärger erspart, weil irgendwie so die möglichen Kritiker davon gar nicht so gestört waren, weil das ja schon eine Kritik an dem Ding selbst war. Nur deshalb waren wir vom Humor aus dem Punkt so ein bisschen rausgenommen, weil man ja nicht zeigen konnte, was praktisch falsch läuft und das dann nochmal im eigenen Format genauso machen kann.
Ja, ja.
Ja, das fand ich...
Weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich höre dir zu.
Nee, das war jetzt auch mehr so ein... Das war leider kein Diskussionsansatz. Das tut mir leid. Ich fand das nur irgendwie einen spannenden Fakt, den ich jetzt nochmal kurz unterbringen wollte. Aber ich.
Ja, das ist aber wirklich so, ne? Also, das ist schon, das war schon sehr, sehr schlau geschrieben in der Hinsicht, dass man gesagt hat, okay, wir lagern dieses Itchy and Scratchy-Ding halt einfach, oder die lagern diese hohe Gewalt. Das ist ja wirklich, die Simpsons sind ja schon oft brutal. Mhm. Also, gerade auch alles, was so um Hans Maulwurf rum passiert, der stirbt ja einfach sau oft.
Oh, das stimmt.
Also es gibt ja so dieses, wenn er den hinter dem Haus von Edgar Allan Poe hier hinterher fährt und einfach dann so einfach verbrennt und so, da gibt's ja schon sehr viel. Oder wenn er
von
so
Alligatoren gefressen wird. Hm? Er wird doch in der einen Folge wird er von Alligatoren gefressen.
Stimmt, von Alligatoren wird er gefressen. Mr. Burns bohrt ihm mal ins Gehirn.
Oh, stimmt.
Aua, mein Gehirn! Also da passiert ja schon sehr viel. Schrilles. Mhm. Und so, aber diese Gewalt sieht man meistens halt nicht, ne? Also man hat wenig Blut oder mehr davon.
Genau.
Das überträgt sich meistens immer in die Treehouse-Folgen, wo sie natürlich sich austoben können. Und du merkst, diesen Spielplatz nutzen sie auch dann extrem. Also Itchy and Scratchy ist ja schon wahnsinnig explizit teilweise.
Oh ja.
Oder auch dann natürlich sowas wie, das ist der Nebel, der die Menschen abnagt. Ja. Und so, das sind ja alle diese, das sind ja genau diese Dinge, die halt so krass brutal sind, aber die halt immer unter so einem anderen Deckmantel laufen. Hm? Da waren die Simpsons sehr gut drin. Das ist, ich glaube, deswegen fand ich die Simpsons auch immer ein bisschen schlauer als die Serien, die damit dann natürlich offen. Also ich meine, die Qualitäten von South Park oder Family Guy. Und auch die intelligenten Qualitäten dieser Serien sind unbestritten. Und die haben ja auch alle ihren eigenen Charme und sowas. Mhm. Aber die haben es natürlich ganz anders. South Park hat sich ja auf die Fahne geschrieben, wir gehen richtig zu weit. So. Und Family Guy hat sich ja quasi das auch auf die Fahne geschrieben.
Genau.
Die Simpsons lösen das natürlich, sage ich mal, besser vertretbar für alle.
Genau.
Das ist irgendwie ganz interessant.
Die lösen das am elegantesten.
Also natürlich ist der ganze Einstieg vom Bart in diesem Burlesque-Club ist großartig. Mhm. So gerade das, wenn er dann vorne an der Kasse sitzt und natürlich die ganzen Leute, die dann da auftauchen. Allen voran halt eine Szene, die sich, glaube ich, in der Meme-Kultur unfassbar eingebrannt hat, ist natürlich Grandpa,
ja.
Der reinkommt, Bart sieht, der seinen Hut ablegt. Dann diese Bart sieht, so eine Runde läuft,
genau.
Seinen Hut nimmt und wieder die Tür zumacht. Die Szene hätte meiner Meinung nach eigentlich auch fast da enden müssen, weil sie guckt ja dann wieder rein, geht dann weiter, guckt dann, weiß dein Vater, dass du hier bist? Er hat gesagt, er hat mich hingebracht. Dann sagt er, schmeißt ihm so seinen Hut hin und sagt, dann nehme ich einen doppelten Martini und setz dich halt rein. So. Oder die andere Szene, die ich halt eben schon erwähnt habe, die auch mit Grandpa ist, halt die so, reden die vom Bordell? Nein, vom Maison derrière und jetzt halt den Mund. Das ist auch eine schöne Szene.
Mag da auch sehr gerne dann den Skinner-Moment, der ja auch als Bart, als, ich sag mal, dieser Türwächter
ist. Und der sich einfach in so eine Burlesque-Dame verliebt hat, so wie so ein naiver Trottel halt. Dieses so.
Die auch noch Roxanne heißt. Wo wir wieder so auch bei der Phil Collins
meine Blumen bekommen. Ja, das ist auch so dieser typische naive, trottelige Skinner-Moment.
Und ich finde, das ist so eine starke Bart-Simpson-Folge, weil Bart-Simpson einfach in sehr vielen witzigen Szenen vorkommt. Aber gar nicht mal, weil der sich so krass charaktertypisch irgendwie frech verhält, sondern einfach, weil er mit der Situation ja auch so professionell umgeht. Also er geht ja in seinem Job so richtig auf. Und
ja, total. Also er macht das ja wirklich gut.
Ja.
Und Das ist halt irgendwie cool, so, dass er, dass Bart hat viele Folgen, wo er so als der freche, aber liebenswerte und auch starke Junge auftritt. Mhm. Und das ist so eine Folge, wo diese Mischung halt so super gelingt.
Ja.
So. Homer ist natürlich komplett überfordert. Ich mag natürlich auch diese ganze, so, können wir, nein, die Tiere sind alle für Prominente reserviert. Ja. Was wir haben, sind Steine, so viele Steine. Und die dann halt mit Zahnbürsten diese Steine putzen und dann, wenn dieser Typ dann kommt, sagt so, hey, kommt auch immer, es gibt Krabbenauflauf und die sagt dann so zwei absurde Sachen. Wir gucken uns irgendwie ein Special an von irgendeinem scheiß Comedian.
Das ist ein Seetang-Burger und der Eskimo-Comedian irgendwie, ich glaube Johnny Arvik.
Genau, das ist so ein Eskimo-Comedian.
Und dann wirklich einfach nur dieser Cut auf die durchdrehenden Räder des Wagens von den Simpsons, den liebe ich. Das ist so ein schöner Moment, wo die sich angucken, Mom, und dann sitzen sie im Auto.
Voll. das ist natürlich auch alles ganz geil. Dieses, auch diese ganze Kritik an diesen Promis, die sich da, also das ist ja bis heute noch so ein Ding. Mhm. Ne? Also das hast du ja jetzt auch, das hattest du ja jetzt auch bei Black Lives Matter oder so, dass du halt wirklich so Leute hattest, die sind dann halt auf dieser, da gibt's ja dieses ganz berühmte Video, wie diese russische Influencerin, die in Amerika
wohnt. Ja, ich weiß, was du meinst.
Sich mit dem Black Lives Matter Schild mitten in die Demo stellt. Und dann halt wieder so ins Auto steigt und wegfährt, so, und wo man ist so.
Da ja auch wirklich ein Shooting hat, also das ist ja.
Ja, so ein Shooting hat und halt die Leute sind so, ey, du hast es einfach nicht kapiert, oder? Du bist einfach strunzdumm. Das fand ich wirklich, das fand ich auch, das, sowas ist da ja auch im Endeffekt schon kritisiert worden mit den, mit Wolf Castle und der anderen. Ich weiß gar nicht, wer das noch sein soll.
Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ich hab's mir auch nicht aufgeschrieben.
Aber die so natürlich dann da irgendwie so sagen, dass sie Robbenbabys und, genau. Und so putzen. Und das ist natürlich dann irgendwie so, dass es besonders gut dazustehen, dass da weniger um die Sache geht, als um den eigenen Ruf. Das ist halt so, das ist auch so ein Never-Ending-Problem, glaube ich, von solchen Geschichten. Mhm. Und auch der Fakt halt so, die Tiere sind schon für Prominente reserviert, ist ja auch schon so eine krasse Kritik.
Ja. Auch an dem System halt einfach, weil du dann merkst, so ja, okay, so läuft's jetzt halt und du kannst jetzt Steine schrubben oder halt nicht. Aber auch die Steine müssen geschrubbt werden.
Oh, ja, absolut.
Wo ich den typischen Marge-Simpson-Spruch so liebe, ich glaube, das dann in der ersten Szene, wo sie anfangen, Steine zu schrubben. Oh, und dafür bin ich hergekommen. Ich hätte auch zu Hause Steine zum Putzen gehabt. Was wieder so dieses Klischee von Marge Simpson als Überhausfrau so zementiert.
Genau, dieses Überhausfrau-Klischee. Ich liebe ja auch die Szene so, wenn sie sagt so, nein, dann Weihnachten und Geburtstag war schon zusammen, als wir den Pfirsichbaum gekauft haben. Den nutzt, damit machst du gar nichts mehr.
Du spielst und dann nicht mehr.
Und Lisa mit, rausrennt und wie, guck mal, hey, du Pfirsichbaum, du bist so toll. Und um diesen Pfirsichbaum tanzt. Auch eine sehr schöne Szene.
Ja. Das liebe ich auch sehr, weil es auch einfach so wunderschön absurd ist. Ich finde, das ist so eine Folge, die ballert dich nicht so zu, aber alles, was da passiert, ist irgendwie sweet. Auch so diese ganz kleinen Details wie, ich weiß gar nicht, wer das machen muss. Ich glaube, Lisa sollte das eigentlich machen. Das ist auch in dem March-Lisa-Gespräch. Der Katze die Krallen schneiden und dann geht sie so wie so auf Fingerspitzen, auf viel zu langen Krallen durch die Küche.
Das ist so geil, Mann. Die Katze wegläuft mit diesem viel zu großes. Ah, das mag ich auch sehr gern.
Ja.
Ja, ey, da passiert ganz viele so Kleinigkeiten, die einfach wieder sehr, sehr, sehr schön erzählt sind. Natürlich muss man nochmal auf das Lied im Detail eingehen, weil natürlich dieser Song, dieser Burlesque-Song, diese Musical-Nummer, die dann da aufgeführt wird von Belle und ihren Mädels und da, wo die ganze Stadt dann aber integriert wird,
die hat geisteskrank gut.
Die ist so super gut, auch mit dem Vater vom Pfarrer und so, der dann oben noch aus dem Fenster guckt und natürlich das Ganze schon so fast Disney-mäßig choreografiert ist. Und dann auch am Ende, was eigentlich mein Lieblingsdetail im ganzen Song ist, ne? Also neben Jimbo und der Gang, we just heard, das ist schon eine großartige Szene. Aber mein Lied ist eigentlich, wenn alle diese Abschlussgeräusche machen, die den Song so abbinden hinten
und
raus.
Und Barney dann noch Bium, bau, bing, bau,
bau. Das ist so witzig, Mann.
Habe ich vielleicht heute weil schon für Social Media geschnitten, weil ich das auch so einen glorreichen Moment finde.
Das ist nämlich so richtig so, das zeigt, wie absurd solche Musical-Geschichten teilweise funktionieren und mit welchem Quatsch. Aber das ist halt hier so sweet umgesetzt. Also, keine Ahnung.
Aber auch, das, auch diese, das wirklich diese Parallele zu Disney habe ich bis eben gar nicht so bewusst notiert gehabt. Aber auch dieser Moment, wo ich weiß gar nicht, wer ist das dann? Ich glaube, Clancy, Skinner und noch einer. Also drei männliche Springfieldianer dann aus diesem einen Fenster so rausgehen irgendwie so. The service is extraordinary. Bevor dann das Ganze auf den Bürgermeister umschwenkt. Das sind ja schon irgendwie auch so diese klassischen Comic-Disney-Bewegungen.
Ja, voll. Wenn wir gerade Quimby erwähnen, Quimby hat auch noch diesen großartigen Moment, wo er sagt, er war 8 Wochen auf den Malediven oder was?
Ja.
Und hat er, was sagt er nochmal? Du weißt es wahrscheinlich besser als ich.
Ich habe sogar irgendwo notiert, weil ich das so großartig finde. Er war 2 Monate auf Aruba, um zu prüfen, ob sich eine Supereisenbahn dahin von Springfield aus lohnt. Leider nein. Und dann nimmt er
und hat dann einfach Sonnenbrand und so einen Abdruck von so einer Sonnenbrille im Gesicht, was ich einfach nur wieder geil finde, weil Quimby ist einfach so, Quimby war schon einfach immer Trump.
Ja. Quimby war, ich finde, das ist ein Statement, das kann man einfach so stehen lassen. Quimby war schon immer Trump. Er hat ihn eigentlich auch vorformuliert, ja. Also Trump ein bisschen noch moralisch verkommener, aber so dieses Grund, dieses auch Entertainerhafte, was der hat, auf jeden Fall.
Ich liebe das. Quimby ist einfach so eine geile Figur bei Simpsons. Das ist einfach so, der ist so schonungslos böse.
Ja.
So, auch, das ist schon geil, ey.
Auch da dann wieder so schamlos, wenn es dann drum geht, so, wo sie diese Bilder zeigen, wer alles schon da war.
Ja.
Übrigens mega, also das Detail liebe ich irgendwie. Da kommt ja dann irgendwann auch Skinner raus. Also die sind ja alle nur so super schlecht unkenntlich gemacht. Und Skinner kommt raus. Und das rufen ja sonst immer die Frauen. Und die erste Person, die da ruft, bevor seine Mutter ruft, ist Superintendent Chalmers.
Skinner!
Das finde ich so geil.
Und da liebe ich ja auch einfach, dass Smithers rauskommt und dann Burns sagt, Smithers! Und dann sagt er, meine Eltern wollten, dass ich es einfach mal versuche. Das ist so geil, weil das wieder halt, es wird ja nie wirklich, also zumindest in den alten Staffeln, nie wirklich ausgesprochen. Es gibt zwar tausend Andeutungen, dass Smithers homosexuell ist, aber es wird natürlich nie ausgesprochen. Und das ist immer so geil, dass diese Szenen dann immer stehen. Die sind alle so clever geschrieben, ey. Mhm. So, ach, das fand ich so großartig. Und als Barney rauskommt und keiner reagiert.
Ja. Das stimmt. Also ich finde diese ganze Szene irgendwie auch in diesem Town Hall Meeting, das sind ja auch wieder nur kurze Minuten, aber die liefert auch gut durchgehend ab.
Town Hall Meetings bei den Simpsons sind aber eh mal legendär. Ja. Also die haben einfach immer gute Town Hall Meetings. Aber da sitzen, glaube ich, noch zwei Typen, wo ich mir gedacht habe, vielleicht weißt du, wer das ist. Weil da gibt's so, einmal gibt's so eine Szene, da sitzen so zwei, oder ich weiß nicht, ob es da war, doch, ich glaube, es war in dem Town Hall Meeting. Aha. Da werden wieder so zwei Figuren eingeblendet, wo man weiß, die sind nicht bei den Simpsons eigentlich existent. Das ist wahrscheinlich ein Zitat auf reelle Figuren oder sogar auf irgendwelche Autoren.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe das auch auf keiner Website gesehen, tatsächlich. Also ich gucke ja immer
dann
selbst.
Habt ihr das alles gerade mal ganz kurz vergessen, Leute. Star Wars Tag.
Ja.
Yoda-Obi-Wan-Moment mal ganz kurz mit der Hand weggewischt.
Du hast wahrscheinlich immer noch an Jar Jar Binks gedacht, aus der Daycare.
Ja.
Ich muss noch erwähnen, ein Zitat hat sich tatsächlich auch in mein echtes Leben übertragen, aus der Folge, wo ich gar nicht mehr wusste, ob das, ich wusste, dass es irgendwann in den Simpsons kommt, aber ist nicht so krass verbunden gewesen. Nämlich irgendwann kommt ja auch der Pfarrer bei Homer an und möchte ihn praktisch darüber aufklären, dass das natürlich alles nicht so cool ist. Und dann sagt ja Homer, geht's schon wieder um Jesus? Und dann entgegnet er, alles dreht sich um Jesus. Und wie oft ich in unpassenden Momenten schon gesagt habe, alles dreht sich um Jesus.
Das ist so geil, weil ich finde, so jeder zieht aus den Simpsons so andere Zitate, die er in den Alltag übernimmt. Und das hätte ich nie mitgenommen.
Nee, ich weiß auch nicht, warum.
Das ist
nicht
mal ein prägnanter Satz für mich. Aber geil.
Das, auch wie er das betont, weil er das ja auch so lang zieht. Alles dreht sich um Jesus. Das finde ich einfach nur gut.
Schön. Ja, verstehe ich.
Und also ich muss sagen, das ist eine Folge mit wenig Deep Dive-Potenzial. Das Ganze basiert tatsächlich auf einer Komödie, die sogar eine Oscar-Nominierung gekriegt hat und in den 80ern einer der erfolgreichsten Filme war finanziell. Und zwar The Best Little Whorehouse in Texas. Mhm. Habe ich nie gesehen. Ich finde den Titel gerade auch für die 80er mutig, aber ich bin auch ein bisschen neugierig.
Das ist ja nicht dein Ernst. Wow, okay.
Ja, ich also das Ding war, ich habe halt gedacht, okay, das ist wahrscheinlich irgend so ein Trash-Ding, aber diese Nominierung als Best Supporting Actor in diesem Film, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist da was drin.
Das ist ja crazy.
Ja.
Okay.
Und was das Einzige war, was mich ein bisschen interessiert hat, ist dieser Moment, wo Homer vom Fernseher sitzt und dann der Fernseher ihn fragt, wissen Sie eigentlich gerade, wo Ihre Kinder sind? Und Homer ihm entgegnet, nein, das habe ich dir gestern schon gesagt. Und ich wollte wissen, ob das halt ein Ding war.
Dass denn ich glaube, ich tippe ja, oder?
Ja, und ich finde das unfassbar gruselig. Weil das war zwischen den 60ern und 80ern war das ein Ding, auch gerade bei Radiostationen und so, dass das zwischen 10 und 11 Uhr halt hin und wieder kam, als Reminder für die Eltern, dass sie nicht vergessen, wo ihre Jugendlichen sich gerade so rumtreiben. Weil das auch eine große Zeit war, wo in verschiedenen Staaten der USA das Thema Ausgangssperre für Jugendliche ein großes Thema war.
Ausgangssperre für Jugendliche?
So mit halb elf hat kein Jugendlicher mehr auf der Straße zu sein. Und da waren
crazy.
Und in so Tests, ich weiß nicht, ob es Testphasen waren oder wo es dann kurzzeitig in so Counties auch umgesetzt war, war das dann praktisch so, dass dann um 10 Uhr nochmal gefragt wurde, wissen Sie eigentlich gerade, wo Ihr Kind ist? Weil ab 10.30 Uhr war es ein bisschen illegal, wenn es noch draußen war. Und das, also das ist halt wieder sowas, wo ich mir denke, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber war mal ein Ding. Hat man sich gedacht, das ist vielleicht mal eine Idee.
Krass.
Und ich meine, Ausgangssperren für Kinder werden ja sogar in einer Simpsons-Folge so krass aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, was da der Anlass ist, aber irgendwann müssen die Kinder doch alle zu Hause sein und dann, genau, müssen die Kinder alle abends direkt wieder zu Hause sein.
Ja, ich erinnere mich, dass da irgendwas war, aber ich weiß, kann es gerade nicht mehr zuordnen, was das nicht genau war.
Das kam mir nur gerade so in den Sinn, weil ich mich an ein Bild mit vielen motivierten Rentnern in der letzten Szene erinnere, weil sie dann irgendwie alle Leute unter 60 unter Hausarrest stellen. Okay. Vielleicht keine Folge für die nächsten Staffeln, wenn wir uns alle nur so vage dran erinnern. Berichtigt mich gerne, wenn ich falsch liege.
Absolut. Ich weiß jetzt, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es gerade auch nicht zuordnen.
Überhaupt nicht.
Haben wir ansonsten noch was oder wollen wir noch mal so über die Moral der Geschichte reden? Weil quasi es geht ja so darum, dieses typische, also es ist ja so ein bisschen so, es gibt diesen Club oder es gibt diesen Ort, dieser so ein bisschen, der so, der ist natürlich sehr überspitzt, ne, weil natürlich, ich glaube, sowas, dass es so einen geheimen Ort gibt, wo immer ständig die Männer hin abhauen und sowas. Also ich meine, es ist natürlich schon eine Anspielung auf Bordelle. Natürlich auch auf Burlesque-Clubs, die jetzt, glaube ich, bei uns überhaupt nicht, aber eher dann so Nachtclubs, Stripclubs oder sowas, dann glaube ich so eher hier die verlotterte Variante davon und es nicht so einen edlen Anstrich hat, weil dieses Maison derrière wirkt ja noch sehr so gehoben.
Genau, ist
auf seine Art und Weise.
Irgendwie ein stilvoller Laden.
Ja. Und es bleibt ja auch so ein bisschen mysteriös, ob es jetzt wirklich noch vielleicht ein bisschen, sage ich mal, Bordellelemente hat.
Genau.
Aber es wird halt alles, es wird einem so ein bisschen verkauft wie eine Metapher auf dem Bordell.
Ja, ich denke allgemein also auf diese, ich sag mal, Nachtlebenkultur, die damit einhergeht. Also jetzt, wie gesagt, ob das jetzt ein Strip-Schuppen ist, ob das ein Bordell ist, ist, glaube ich, für dieses Grundthema fast unerheblich, dass sich halt Leute unfassbar an der Existenz des Ganzen stören. Aber diese Orte teilweise viel tiefer verwurzelt sind als die Menschen, die sich daran stören. Was ja dann auch dieses Gespräch mit Marge ist, wo sie dann so ein bisschen so dieses, ja, ich bin schon 4 Generationen hier, ja, wir sind schon 8 Generationen hier. Wo sie dieses leicht witzige Streitgespräch da führen.
Dieses Streitgespräch, das ich glaube auch, dass halt meistens, also diese Folge, wenn man da so ein bisschen rauszoomt, hat ja, also spricht ja ein Problem an, die sagt, das glaube ich, was man auf ganz viele Bereiche übertragen kann, da geht es ja so ein bisschen so, dass das Problem ist nicht der Laden, sondern das Problem sind eure Männer, so, die dann da, die sich da quasi, die euch das nicht sagen, weil sie hier halt eine Unterhaltung bekommen, die sie woanders nicht bekommen und sowas. Und dass dann natürlich dann immer die Fackel gegen den Club gehoben wird. Und Marge ist da ja wirklich, Marge geht einem ja in der Folge schon fast auf die Nerven. Oder was heißt fast? Mir geht sie unfassbar in der Folge auf die Nerven.
Sie hat keine sympathische Position in dem
Gespräch. Nee, sie hat überhaupt keine so. Und dann auch noch am Ende dann den Bulldozer da loszusetzen und nochmal den Nebenteil des Hauses einzufahren. Das ist schon, sie kriegt ja dann auch ihre Packung für diese furchtbare Stand-Up-Show, die sie da mit ihrer Handpuppe abzieht und sowas. Also sie kriegt ja so ein bisschen eine gewischt dafür. Ja. Aber es ist auf jeden Fall total interessant, wie sie da, wie wahnsinnig sie ausflippt. Mhm. Was für ein wahnsinniger Moralapostel ist. Sie ist ja nerviger. Ich meine, als sie dann sie zu spät kommt und sogar der Pfarrer und Flanders und so alle halt irgendwie schon so sind, so, das war toll, der Song war gut und wir wollen, dass der Amüsierbetrieb bleibt.
Ja.
Und sie dann trotzdem auch so eisern darauf beharrt und auch,
sie hat den Song nicht gehört. Es war schon ein verdammt guter Song. Nee, aber ich finde, das ist eine schöne Folge, wo es halt wirklich so ein bisschen, weil wie du sagst, A, werden da, ich sag mal, wird der Ort zum Opfer gemacht, obwohl das Problem ja eigentlich bei den Männern liegt. Beziehungsweise dann auch immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt wirklich, weißt du, ist das ein schlechter Einfluss für die Community, wenn das da ist? Nein. Also das Ding.
Aber das ist ja ein Problem, mit dem sich die Simpsons ganz oft beschäftigen, mit diesem kleindörflichen Denken. Mhm. Also dieses so, wenn das von woanders ist, dann ist das halt schlecht. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht so mäßig, ne? Und das ist eigentlich sowas, also jetzt hat das natürlich noch so ein bisschen so einen sexuellen Anstrich, dieses Burlesque-Ding. Aber das hat man ja ganz oft auch schon bei Sachen gehabt, wo man sagt so, ja, das ist jetzt nicht das Thema so wert, ne?
Ja.
Und dass da immer so, Moral, und ich liebe auch immer die Darstellung von Moral, weil auf der einen Seite so ist es dann total verwerflich, dass man da so einen Burlesque-Club hat, aber die bestmögliche Idee ist natürlich, das Ding dann komplett erstmal zu demolieren und einfach Eigentum zu beschädigen, was ja auch einfach ganz oft in, ich glaube, das ist was wir in den USA, ich gucke das immer mit einem halb lachenden und einem halb weinenden Auge, weil ich immer denke so, naja, das ist irgendwie so, das auch schon oft wahrscheinlich so passiert, dass halt so Existenzen ausgemerzt wurden. Also das, ich glaube, da kann man dann auch wenn man da sehr weit in die Geschichte von Amerika reingeht, haben wir das natürlich auch noch, denk mal an diese Geschichte aus Tulsa,
ja.
Mit wo die halt damals einfach, wo diese Rednecks einfach sau viel Schwarze hingerichtet haben.
Genau.
So in dieser einen Nacht und sowas. Und das ist ja im Endeffekt auch so eine Purge-Aktion gewesen. Und natürlich passiert das hier nur im kleinen Rahmen, aber es ist auch schon wahnsinnig übergriffig und diese Schere von Moral finde ich immer so faszinierend, die Simpsons immer wieder aufzeigen. Weil sie immer zeigen so, ja, wir finden was schlimm und wir lösen das Problem mit noch was viel Schlimmerem. Und das ist halt, wir demolieren, wir machen ein Jahrzehnte existierendes Traditionsunternehmen, reißen wir halt ein, obwohl wir sogar teilweise selber da Kunden waren, einfach nur, um mit dem Pöbel zu gehen. Das finde ich total spannend, das immer wieder zu sehen, weil das irgendwie so, da steckt immer so ganz viel bittere Realität drin.
Ja, ich finde das gerade mega spannend, weil du ja auch gesagt hast, so mit dem, ne, dem Bogen jetzt vielleicht fast schon zu breit machen, aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen die Intention des Ganzen, weil
natürlich.
Du hast dich ja von allem, was irgendwie, wo man diskutieren müsste oder so, also es ist ja kein Bordell, es ist kein Strip-Schuppen, es ist ein Burlesque-Schuppen, es ist das, ich sag mal, das Sanfteste, was du mit einem sexuellen Anstrich kriegen kannst.
Absolut.
Und trotzdem erklärst du daran so toll diese amerikanische Prüderie und diesen Punkt, den du ja auch gerade angesprochen hast, dass super viele Leute, die da eigentlich von profitiert haben, in dem Moment, wo die Gesellschaft drauf guckt, sehr, sehr schnell dabei sind, als erstes die Fackeln zu holen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist halt auch so ein ich glaube, das kannst du sogar nicht nur auf die USA übertragen, sondern so gesamtgesellschaftlich, so dieses Phänomen von, bevor ich mich da irgendwie dazuzähle, bin ich lieber der größte Gegner des Ganzen.
Ja, das ist immer super spannend.
Ja, und das liebe ich halt auch an diesem ganzen Simpsons-Ding, dass sie halt schaffen, auf so einer kurzen Episode trotzdem so die Dynamik von so einer Kleinstadt ganz gut darzustellen.
Naja, klar, ich meine, das macht natürlich auch die Masse, weil man halt super viele Simpsons-Folgen kennt, wo genau das passiert.
Mhm.
Aber es ist schon irre zu sehen. Ich mag das total gerne. Ich finde das total, also beziehungsweise, es ist ja, weil es einen ja auch so ein bisschen an die eigene Kleinstadt erinnert. Ich meine, ich komme aus dem Rottgau. Diggi, machen wir uns nichts vor. Da ist es natürlich auch so prüde. Wir haben diese Gespräche quasi auch schon gehabt. So, da hast du halt die Leute gesagt, so bei Elternabenden, ja, die Kinder, wir müssen den und den verbannen, weil der hat irgendwann mal Nacktfotos ausgedruckt verteilt. So, und die Väter waren so, was denn für Nacktfotos? Und das geht ja gar nicht und so. Aber ja. Hatten halt dann selber irgendwie die auf ihren alten großen PCs Pornobilder und so. Das waren ja die Väter, wo die Kinder sich die Bilder hergezogen haben,
weißt du? Ja, klar.
Es gab halt ein spezielles Beispiel, wo wirklich der Vater den Rechner voll mit Pornobildern hatte. Dann hat der Sohn irgendwie die Pornobilder runtergeladen, hat die auf dem Schulhof für 50 Cent auf der Schultoilette verkauft. Das wurde irgendwann aufgenommen. Da sind die Eltern alle auf die Barrikaden gegangen und der Typ ist natürlich mitgegangen,
ja. Weil
er gesagt hat, der Typ war der lauteste von allen, weil es waren ja seine scheiß Bilder, Alter. Der wollte natürlich nicht, dass das rauskommt und wollte natürlich mit aller Macht, dass das dann irgendwie, hat er gesagt, ja, dann nehmen wir meinen Sohn halt von der Schule und das war ein Riesending damals. Also er ist dann auf der Schule geblieben, aber das gab richtig, richtig krass Ärger so.
Ja.
Und eine treibende Kraft war der Typ, der eigentlich ursprünglich dafür verantwortlich war. Das fand ich immer total spannend. Aber das ist halt so, das ist die Metapher und die wird halt hier total gut in Szene gesetzt. Mhm. Und das auch noch in einem so schönen, eleganten Gewand. Ich finde nämlich dieser, was du eben gesagt hast, das ist, ist ja wirklich die harmloseste Variante und es hat ja immer diesen edlen Anstrich.
Ja.
Und dadurch wirkt es auch immer alles so, dadurch wirkt es auch immer alles so. Ich nehme jetzt eine ganz einfache Vokabel, ich sage immer, das wirkt alles so toll. Es wirkt alles so, guckst du drauf, findest das alles so schön.
Ja.
So, ich finde diesen ganzen Club so, natürlich der ein bisschen sexuell, die haben natürlich alle ein bisschen große Brüste nach oben geschoben und, ne, so das Level. Aber es hat trotzdem irgendwie so was harmlos Sweetes.
Ja, es hat irgendwie nicht so den, so klingt jetzt blöd, aber es hat nicht den Touch irgendwie, dass du da reingehst und irgendwie ein dubioses Gefühl kriegst. Weißt du? Weil das ist edel, du hast das Gefühl, das ist stilvoll und die Leute sind irgendwie auch, also gerade jetzt auch irgendwie so die Darstellerin und gerade Madame Belle, die ist ja eloquent, die hat den Laden im Griff, die ist trotzdem aber auch irgendwie direkt dabei, wenn es darum geht, irgendwie, ja, Kinder brauchen Regeln und das ist alles sehr wichtig, wo sie das Gespräch mit Huma hat, wo Huma komplett alles an Fokus verliert, weil er eine Frau auf der Bühne tanzen sieht und sie ihm aber dann weiter noch erklärt, dass es ja auch gerade eine gefährliche Zeit für Kinder ist und dass man da echt aufpassen muss.
Ja. Genau, sie ist ja eigentlich eine sehr verantwortungsbewusste Person. So.
Ja.
Also wie sie mit ihm umgeht, wie sie mit dem Kleinen umgeht, wie sie mit der ganzen Situation umgeht, warum die Situation überhaupt eigentlich ausbricht.
Genau. Also das ist ja auch, das finde ich irgendwie ganz schön, das ist ja auch eigentlich kein krasser Fehltritt, den Bart sich da leistet. Er macht halt was kaputt, weil er was holen will, weil ihn dann eine Raupe fast umbringt. Auch das ist übrigens eine sehr schöne Szene, wo er dann lachend sagt, nein, bitte nicht, sonst sterbe ich. Und daraus entwickelt sich dann aber irgendwie so eine einfach gute Geschichte.
Im Übrigen liebe ich, weil wir gerade nochmal bei dem Flugzeug sind, liebe ich auch die Abprallszene mit Smithers Kopf. Die ist auch fantastisch. Mit dem, ja, mit dem Flugzeug, das einfach Smithers auf die Stirn schlägt. Smithers, es kommt auf mich zu. Und Smithers sich einfach da vorstellt, um dieses Flugzeug, was auf Burns zusteuert, einfach abzuwehren und da einfach seine Stirn hellen hält. Das
ist der große Bodyguard-Moment.
Großartig. Aber die Raupenszene ist auch sehr schön. Vor allem macht es gar keinen Sinn, das Bart, dass sie erst über die andere Hand läuft und dann, warum nimmt er die andere Hand nicht einfach wieder hoch?
Naja. Das ist keine Option.
Keine Option.
Nicht genug Kraft in den Armen, da müsstest du wieder hoch.
Ja, das stimmt. Vielleicht einfach das. Ich habe gar nicht mehr so viel zu der Folge zu sagen. Ich finde auch, man merkt auch heute, glaube ich, ein bisschen unsere Müdigkeit der Woche. Merkt man uns heute so ein bisschen an. Mhm. Hast du denn noch was zur Folge, Lukas?
Ich bin ehrlich, ich habe eigentlich auch nichts mehr zur Folge. Ich könnte jetzt noch sagen, hier, erinnerst dich noch an Szene XY, aber das sehe ich gerade irgendwie nicht. Und ja, wir sind ein bisschen müder als sonst, deshalb sind wir vielleicht mal nicht bei 1,5 Stunden. Aber wir haben auch wenig Vortalk gemacht. Wir waren sehr schnell bei den Simpsons, finde ich.
Wir waren heute sehr schnell bei den Simpsons. Wir haben ja heute quasi zwei Sachen besprochen.
Genau.
Nee, das ist immer noch eine schöne Folge. Die wirkt einfach, die ist sehr edel. Mhm. Ich glaube, das ist so das Fazit, was man am Ende sagen kann. Die hat eine ganz eigene Ausstrahlung. Die hat einen unfassbar schönen Song, der auch noch dann Emmy gekürt ist.
Ja.
Die ist super inszeniert.
Die spricht ein kleines Thema an, kann aber trotzdem auf dieses Große gehen, das finde ich ja.
Ja, klar. Das ist halt dieses Kunstwerk wieder, 20 Minuten hast du Zeit und kannst das halt, Sims schaffen das halt ordentlich, das anzureißen. Ne? Und das,
genau.
Das passiert da halt wieder mit viel, viel guten Momenten und deswegen ist das auch eine der besten Simpsons-Folgen, die es jemals gab, unserer Meinung nach.
Ja.
Und das ist das, der beliebte Amüsierbetrieb. Lukas, du hast schon vorhin eine Andeutung gemacht. Du hast gesagt, dass du ein Interview, du hast ja von einem Interview erzählt, von einem Menschen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil ich einfach schlecht mit Namen bin.
Kein Problem, John Swartzwelder.
Genau, stimmt. Der Swartzwelder, den man auch immer im Vorspann liest, in den alten Folgen, die wir lieben. Also sehr oft zumindest, habe ich den schon oft gelesen. Du hast gesagt, eine Folge, die er vielleicht geschrieben hat, die wird da als nächstes besprochen. Und mit vielleicht meintest du, sie wird auf jeden Fall besprochen.
Genau.
Das ist welche Folge, Lukas? Das darfst du jetzt verraten an dieser Stelle.
Wir sind wieder in Staffel 8 tatsächlich. Das ist aber reiner Zufall. In Episode 23, Homer hatte einen Feind. Der Frank Grimes-Folge, um jetzt mal nicht zu viel vorwegzunehmen.
Ja. Da freue ich mich so sehr drauf. Da kann ich so viel zu sagen.
Ich liebe die
Weil
halt.
Ich so oft schon Homer, aber auch schon so oft Frank Grimes war in meinem Leben. Und es gibt oft so Momente, wo ich so auf Leute drauf gucke und die einfach so Larifari ihren Scheiß machen und einfach so direkt so ein Volltreffer landen. Und ich bin immer so verbissen in meine Scheißarbeit und hasse manchmal Leute genauso wie Frank Grimes Humor hasst. Und das macht mich rasend. Und deswegen, ich hasse zwar auch Frank Grimes, weil er ein weil er ein Arschloch ist. Ja. Aber weil einfach, ich finde einfach...
Ey, aber ich liebe das gerade. Wir sind noch nicht in der Folge. Aber dieses Gefühl, was ich zu 130% teile, hat jetzt einen Namen.
Das ist Frank Grimes. Das ist wirklich für mich die perfekte Beschreibung dieses Gefühls. Dieser Missgunst, weil man so viel Gas gibt und andere einfach an einem vorbeiziehen mit Scheiße. Das ist das Frank Grimes-Gefühl.
Wir werden viel über das Frank Grimes Lebensgefühl nächste Folge reden. Wir reden ein bisschen vielleicht auch über Swartzweldian Writing. Also wie gesagt, ich kann euch da das Interview vorher nur empfehlen. Und ich bin, wie gesagt, ich habe auf die Folge sehr viel Bock. Das ist eine Folge, die ich sehr liebe. Ist eine der Lieblingsfolgen auch von diesem Autor. Daher machen wir da, glaube ich, wenig falsch mit.
Nee, da macht man gar nichts mit falsch. Die Frank Grimes Folge ist wirklich das absolute Top-10-Material. Also die ist wirklich grandios.
Ja.
Deswegen, guck die, Staffel 8 hast du gesagt, Folge?
23. Homer hatte einen Feind zu Deutsch. Und ich glaube, im Englischen ist es tatsächlich Homer's Enemy einfach nur.
Okay. Ja, dann rein da auf Disney Plus. Guckt euch, wenn ihr auf dem Weg seid, dorthin.
Genau.
Noch mal den Erwachen der Macht aus dem Nickerchen oder wie. Und ja.
Einfach während der Tee durchzieht, mal diese drei Maggie Simpson Specials schauen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Zwei sind sehr sweet, eins, damit man halt alles gesehen hat. Da macht man auch nichts falsch. Dann macht ihr euch noch eine schöne zwei Wochen jetzt, weil wir sind dann damit jetzt auch fertig.
Und wir sind dann am Mittwoch in zwei Wochen wieder da mit den gelben Leuten. Und jetzt kommt natürlich der Lukas mit seinem großen, schon seit Jahren existierenden gelbe Leute-Schlusswort.
Genau, also der auch original aus den gelben Leuten ist, nämlich: Haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut.
Ciao, Leute.
Ciao, Sie.